Kleine Anmerkung vorneweg. Dieses Interview wurde vor unserer verlängerten Sommerpause aufgenommen. Deswegen sind manche Informationen schon ein bisschen älter. Trotzdem viel Spaß mit dem Interview. Backspin. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute einen Gast, der mir sogar gegenüber sitzt. Nicht wie sonst über Bildschirm, sondern tatsächlich in Persona. Es freut mich sehr, dich hier in Leipzig begrüßen zu dürfen. Hallo Silvio Vincent.
Hallöchen, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass du den weiten Weg von Berlin auf dich genommen hast, um hier jetzt mir ein paar Antworten zu geben zu deinem neuen Album. Das ist vor 2 Monaten erschienen,
Yes. Heißt
Die tragische Heiterkeit. Und bevor wir da so ein bisschen inhaltlich reingehen, muss man sagen, wenn man jetzt auf Spotify geht und das Album suchen will, wird man nichts finden. Denn
Richtig.
Du hast das erstmal nur so über als CD und halt auf Bandcamp,
Ja. Kann
man das auch kaufen, rausgebracht. Und du bringst jetzt jeden Monat einen Song. Also alle anderen müssen sich da von Monat zu Monat ein bisschen gedulden, um sich das anzuhören. Warum hast du dir gedacht so, ach nee, ich bringe das erstmal nicht auf Spotify so als Ganzes raus?
Ich muss tatsächlich sagen, das hat verschiedene Gründe gehabt, aber der Hauptgrund war einfach, dass der Algorithmus meines Erachtens beziehungsweise aus meiner Erfahrung heraus super gut mit Singles funktioniert.
Mhm.
Wenn man aber als, ich sag mal, kleinerer Künstler einfach auf einmal halt, es sind halt 20 Songs, und wenn man die auf einmal einfach hochlädt, dann wird davon vielleicht ein Song von irgendjemandem entdeckt und der Rest geht extrem unter. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gönne mir die Zeit und gebe jedem Song quasi die Plattform und die Möglichkeit, gehört und gefunden zu werden.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich glaube, es sind jetzt vielleicht die Hälfte der Songs, ich bin gar nicht sicher, aber ungefähr die Hälfte der Songs.
8 oder 9 von 20,
okay. Habe
ich heute geschaut.
Okay,
ja.
Sind jetzt da und es läuft echt gut an. Also jeder Song kriegt so eine ähnliche Aufmerksamkeit und die Reichweite, es funktioniert auf jeden Fall. Also so, wie ich es mir ungefähr vorgestellt habe.
Mhm.
Genau.
Ich hab mir gedacht, das ist halt aber auch dann mit bisschen mehr Aufwand verbunden, oder? Wenn du jedes Mal eine Single, das ist ja dann auch immer so ein bisschen Promo machen, Instagram.
Ja.
Wie fühlst du dich damit? Ist das sowas, wo du denkst, so, oh, hätte ich das vielleicht doch alles, so 4 Singles und dann den Rest? Und
Ich muss echt sagen, dass ich, also ich bin sowieso ein bisschen lazy, was sowas angeht. Ich versuche halt eigentlich immer zu jeder Single auch einen Teaser zu haben und da irgendwie ein bisschen was zu machen. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, erst die nächste Single hochgeladen, die direkt nächste Woche rauskommt.
Ja.
Also ich bin da, wie gesagt, ein bisschen lazy geworden. Natürlich ist es mit mehr Aufwand verbunden, aber letzten Endes denke ich, dass es auch gut Früchte tragen kann, so, weil, wie schon gesagt, wirklich jeder Song dadurch so ein bisschen die Bühne eben bekommt, gehört und gefunden zu werden. Ja. Und es ist, wie gesagt, wie du schon sagtest, mit mehr Aufwand verbunden, aber ich denke, es lohnt sich letzten Endes auch, ja. Und für alle Leute, die nicht warten können, die können auf Bandcamp gehen. Man kann, glaube ich, 3-mal das Album hören, bevor Bandcamp fragt, ob man das nicht lieber kaufen will.
Ja. Stimmt, habe ich auch gesehen. Ist mir ein paar Mal, als ich Bandcamp damals für mich entdeckt habe und so alte Lord Folter-Alben gehört habe.
Mm.
Und dann habe ich die so 3-mal durchgehört und war so krass. Und dann wollten die Geld plötzlich.
Ja,
und ich
als
arme Abiturientin war dann so, oh nein.
Muss man sich einen neuen Laptop holen und von da aus eine neue IP-Adresse, dann kann man noch 3-mal.
Sag das nicht zu laut, die Leute sollen ja dein Album kaufen.
Aber vielleicht wird es dann insgesamt auch teurer, als einmal die 20 Euro auszugeben.
Ja, das stimmt.
Ja,
du sprichst auch auf dem Album, gibt es auf dem Song Energie so einen kurzen Punkt, wo du darüber sprichst, ist Technologie Fluch oder Segen?
Mhm.
Was ist denn, hast du da eine Antwort drauf gefunden?
Oh Gott. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich möchte nicht meinen Mac meiden. Den benutze ich schon echt gerne und ich bin sehr froh, dass ich ihn habe und sehr froh, dass ich damit die Produktion machen kann. Und insofern ist Technologie schon geil. Aber ich muss sagen, bis 2014 14 hatte ich kein Smartphone und ich habe echt versucht, mich davon fernzuhalten. Und tatsächlich, richtig absurd, aber tatsächlich ist Tour einer der Auslöser gewesen, warum ich dann doch ein Smartphone geholt habe, weil er nämlich gesagt hat, wenn wir bei WhatsApp nicht schreiben können, dann schreibe ich dir gar nicht mehr, weil wir nämlich nur E-Mail-Kontakt hatten lange Zeit. Letzten Endes ist dann allerdings dieser Kontakt zu ihm sowieso abgebrochen irgendwann. Aber ich war dann in der Downward-Spiral schon drin und hatte die Probleme des Smartphones. Aber genau, ich bin 2014 wieder nach Berlin gegangen und habe da das erste Smartphone wieder in meinen Händen gehabt. Ich glaube, es war ein iPhone 3 oder sowas. Mhm. Und ja, seitdem bin ich addicted.
Ja, es ist tatsächlich wirklich, glaube ich, in unserer Generation so eine sehr dolle Suchtthematik, was vor allem auch so Social Media angeht. Also ich merke das selber, dass ich manchmal so gerade an so einem Sonntag 3 Stunden im Bett liege und einfach nur so auf Instagram doomscrolle. Und dann bin ich so, krass, wo ist die Zeit hin? Und man kriegt die ganze Zeit Benachrichtigungen und ist dann so, ah, ich verpasse irgendwas. Es ist schon sehr krass. Aber was ich dann trotzdem immer denke, es gibt einem ja trotzdem auch sehr viele Möglichkeiten. Also gerade auch als Musiker.
Absolut, oder? Absolut, auf jeden Fall. Also heutzutage in Zeiten der ganzen Streaming-Geschichten und sowas ist es natürlich ein absolut, aber wie du schon, oder wie ich auch sage, Fluch und Segen zugleich, weil auf die eine Art und Weise ist es eben eine Möglichkeit, gefunden zu werden, gehört zu werden, deine Sachen ganz anders zu promoten, als das noch vor vielen Jahren irgendwie eine Möglichkeit gewesen ist. Aber andererseits musst du dich dann eben diesem Zirkus auch hingeben und du musst eben die Richtlinien, sage ich mal, befolgen, damit der Algorithmus der Allheilige eben sagt, na gut, dann kommst du jetzt auch in die Öffentlichkeit, jetzt darf man dich auch angucken. Von daher, also ich zum Beispiel, ich hate Instagram einfach wirklich von Anfang an schon und ich habe auch mit den Streamingdiensten einfach so meine Wehwehchen. Aber ich muss es halt nutzen. Oder zumindest, das ist nämlich der Punkt. Man redet sich ein, dass man es muss.
Ja.
So, ich kenne auch viele Musiker, die gehen einfach nur live, weißt du? Die gehen raus in die Welt und spielen Konzerte und machen kein bisschen Promotion und spielen trotzdem eben ihre 200, 300, 400, 500 Leute. Von daher, es ist wahrscheinlich gar nicht notgedrungen, aber dann muss man eben anderweitig den Aufwand aufbringen. Und dann ist es natürlich sehr convenient, von zu Hause aus das alles regeln zu können. Von daher, ja, es ist auf jeden Fall hilfreich in vielerlei Hinsicht. Allein, wie gesagt, was auch das Streaming angeht. Ich kann jetzt einfach mir einen Verlag suchen, da einfach meine Musik selbstständig hochladen und kann komplett entscheiden, wann und wie das rauskommen soll und wo das überall landen soll. Und das ist halt, wenn man bei einem Label gebunden ist, zumindest war das früher so, war das eben nicht so einfach möglich. Und da wurde einem eben eher gesagt, oh, warte mal noch oder mach das mal noch nicht oder mach das mal so und so. Und das ist schon geil. Es ist schon cool, dass man einfach so entscheiden kann, wie man das will.
Mhm. Ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, so 2014 hattest du irgendwie mit Tour Kontakt. Also du machst schon eine Weile Musik.
Oh,
also
ja.
Auf jeden Fall über 10 Jahre,
ja,
auf jeden Fall. Das heißt, du hast da ja auch ein bisschen den Vergleich zu, wie es vor Streaming-Diensten, vor dem Internet, nicht ganz, aber quasi so.
Ja.
Würdest du sagen, damals war es besser oder?
Sowieso, damals war
damals
immer alles,
war alles besser.
Grundsätzlich. Anders einfach. Es war wirklich anders. Also ich habe zum Beispiel super viel über Soundcloud gemacht früher. So. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile fast gar nichts mehr. Ich habe so irgendwann noch eine Soundcloud-Seite aufgemacht. Da mache ich so Remixe rein. Das habe ich eine Zeit lang echt jeden Tag gemacht. Also ich habe jeden Tag einen Remix gemacht und ihn abends bei Soundcloud hochgeladen. Und da hatte ich natürlich nicht die Response, die ich heute habe, weil du heute gerade durch Social-Media-Kanäle halt die Möglichkeit hast, viel, viel mehr Leute zu erreichen und eben auch über deine Freunde wieder Freunde von deinen Freunden zu erreichen und so weiter und so fort. Aber es war eben ein Prozess, der mehr autark abgelaufen ist. Also weil du, auch Bandcamp war damals noch ganz anders. Heutzutage zahlt man Bandcamp eben auch ein gewisses Geld und ist auch nicht gerade wenig, was die abziehen. Und damals war es eben noch alles wirklich frei. Mhm. Du konntest einfach deine Sachen frei hochladen und von daher, es war anders auf jeden Fall.
Mhm.
Und ich muss echt sagen, damals habe ich weitaus mehr Konzerte gespielt, aber halt mehr so lokal. Also ich komme ja aus einer Gegend in der Nähe von Göttingen und da gab es halt viele Möglichkeiten, Gigs zu spielen. Und gerade so auch Hofgeismar, wo auch Pimpf herkommt zum Beispiel. Mhm. So, das ist ja alles so eine Ecke, wo eben Hip-Hop auch viel stattgefunden hat. Ich habe viel in Kassel gespielt, Kassel-Umland und solche Sachen, mhm, Richtung Hannover hoch und solche Geschichten. Und das ist, seit ich in Berlin bin, tatsächlich weniger geworden. Aber mhm, ich gebe der Schuld immer so ein bisschen dem Label auch, weil die wirklich gesagt haben, ruhig, Brauner. Mhm. Und haben mich so ein bisschen zurückgehalten und gesagt, chill mal, mach erst mal deine Sachen fertig. Sieh zu, dass das Gesamtpaket quasi steht. Und dann kannst du das den Leuten zeigen. Und das hat bei mir wirklich ein bisschen eine Psychose ausgelöst, weil ich eben vorher jeden Tag einen Song rausgebracht, ja, habe. Und dann war es auf einmal so, nee, lass mal noch 3 Monate warten. Mhm. Und da habe ich dann wirklich lange Zeit einfach gar nichts mehr released, weil es sich irgendwie falsch angefühlt hat, weil mir das immer gesagt wurde. Aber letzten Endes sollte der Künstler immer komplett selbst entscheiden und komplett, ja, von sich aus sagen, wie er fühlt, wie der oder der Song, wann, mhm, der wo sein soll. So. Mhm. Weil ansonsten ist das, man kriegt damit Probleme. Also ich habe manche Songs nie rausgebracht, weil ich die dann nicht mehr gefühlt habe. Mhm. So, und in dem Augenblick, wo er fertig war, oder ist meistens eigentlich so, wenn ich einen Song fertig habe, dann denke ich so, ja, jetzt muss er raus, so, oder, mhm, jetzt müssen den die Leute hören. Und dann lasse ich den ja 3-4 Wochen auf der Festplatte liegen und dann habe ich den schon wieder vergessen oder, mhm, ich interessiere mich einfach nicht mehr dafür. Mhm. Und das ist schon eine schwierige Angelegenheit. So. Manche Sachen sind auch, die müssen einfach wachsen. Aber das, also es kommt ganz, ganz doll drauf an.
Mhm. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen der Vorteil bei diesem Albumprojekt, dass klar, es ist auf jeden Fall schon draußen, aber die Leute auf Spotify und so, die können jetzt sicher davon ausgehen, dass jeden Monat was kommt.
Genau. Ja.
Und wir haben ja schon gesagt, es sind 20 Songs auf dem Album. Ja. Das ist für 2024 eine Menge Songs für,
ja,
ein Album.
Ja, ja, ja.
Wie ist das? Wie war generell so dieser Albumprozess, dass du so warst, okay, das ist diese Menge an Songs, die müssen auf dieses Album.
Ich glaube, ich muss ein bisschen weit vorne anfangen. Mhm. Also 2020 bin ich das erste Mal Papa geworden und das, mhm, war für mich halt so ein einschlagendes Erlebnis, wo klar war, ich werde jetzt mich selbst und alles, was ich tue, extrem in den Hintergrund stellen, mhm, und dafür sorgen, dass ich für dieses Kind da bin. Und habe dann wirklich gar nichts gemacht, keine Musik gemacht. Ich habe mir ein Klavier gekauft für zu Hause, einfach zum Klimpern. Und ich habe irgendwie meine Gitarren und alles Mögliche zu Hause gehabt und hatte halt da die Möglichkeit, ein bisschen zu performen, live zu spielen für mich selber und für mein Kind und meine Frau und so weiter und so fort. Aber ich habe nichts produziert, ich habe nichts geschrieben, rein gar nichts gemacht, mhm, eigentlich. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich stehe halt total auf Sounddesign. Das heißt, ich laufe immer rum und habe einen Field Recorder dabei oder, mhm, mein Handy und zeichne halt alles auf, was ich irgendwie höre. Ich habe total viele Spielplätze, mhm, aufgenommen, also so ganz viel Sounds auf dem Spielplatz recorded, aber sonst, wie gesagt, nichts Fertiges zustande gebracht. Und das war aber auch mein Ziel. Es war einfach mein Ziel, zu sagen, ich bin jetzt da. Ich bin fokussiert und ich bin für mein Kind da. Ich habe auch zeitgleich mit allem Möglichen aufgehört, was schlecht für mich war. Mhm. Also ich habe mit Rauchen aufgehört, mit Alkohol, Drogen und so weiter und so fort. Ich trinke nicht mal mehr Kaffee.
Oh, krass.
Und ich war ein richtiger Junkie. Yeah. Also wirklich, wirklich schlimm. Kannenweise gefühlt.
Mhm.
Genau. Und irgendwann kam dann aber der Punkt, wo etwas aus mir raus wollte. Mhm. So. Und ich müsste lügen, aber ich glaube, Keine Farben war der erste Song, den ich wieder, mhm, geschrieben habe.
Mhm.
Und es ist so ein bisschen bezeichnend, weil der leitet halt total in das Album rein.
Mhm.
Das war eigentlich so der Initialstoß für das Album, weil die Elemente, die in dem Song vorkommen, die Thematik, sind total der Grundstein einfach gewesen dafür. Und ich habe super viele Skizzen gemacht. Ich hatte eine komplette EP eigentlich fertig. Das waren, glaube ich, 8 Songs. Davon ist bis auf Keine Farben und Schwarz-Weiß nichts rausgekommen.
Mhm.
Zwischendrin ist dann White Russian entstanden. Mhm. Das war halt einfach so Single-mäßig. Da war ich mit einem Kumpel im Studio. Der ist dann irgendwann gegangen und ich habe gesagt, ja gut, jetzt bin ich noch ein paar Stunden hier.
Mhm.
Mache ich noch irgendwas? Und dann habe ich den Beat gebaut und habe halt diesen Song fertiggestellt. Und dann war der Prozess für das Album tatsächlich, dass ich mir eben meine Tage freigeschaufelt habe, in denen ich ins Studio gegangen bin,
mhm,
wo meine Freundin gesagt hat, okay, ich komme klar mit dem Kleinen, ich habe Besuch oder sowas und mach mal dein Ding, zieh mal durch. So.
Mhm.
Und dann bin ich meistens irgendwie von mittags an oder sowas bis spät in die Nacht halt ins Studio gefahren. Und es war gar nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich will jetzt das und das machen, sondern ich habe mich hingesetzt und ich habe angefangen, irgendwas zu spielen, habe Samples gedickt oder habe was auch immer, irgendwas, einen Rhythmus oder sonst sowas gehabt. Und dann ist es bei mir oft so, ich habe einen Vier-Takte-Loop und der läuft stundenlang. Und irgendwann bricht es aus mir heraus. Ich bin halt so ein Typ, ich fange dann unendlich schlimm an zu heulen und liege einfach auf dem Boden und kräusel mich und dann kommen die Worte langsam und dann kommen die Melodien und dann starte ich quasi den Song. Es ist nicht immer so, manchmal habe ich auch ein Gerüst schon stehen und habe schon quasi einen fertigen Song und fange dann darauf an zu schreiben. Aber ich würde sagen, das ist der seltenere Fall. Mhm. Es ist eher so, dass ich mir einen Loop fertig mache, den ich fühle und dann baue ich darauf auf. Und dann war es wirklich so, von Mal zu Mal hat das mehr Gestalt angenommen. Und ich habe für mich entschieden, ich will Orchester, überwiegend Cello und bestenfalls so wenig Elemente wie möglich. Und deswegen habe ich dann die Songs aufgebaut, Drums, Bassline, irgendwas Orchestrales und dann vielleicht noch ein Element, was noch zusätzlich dazu kommt und halt meine Stimme. Mhm. Und das war's vom Ding her. So minimalistisch wie möglich eigentlich. Ist überhaupt nicht mein Ding normalerweise. Also ich habe sehr viele Produktionen. Ich weiß nicht, ob die Colors, die englischen, ja. Da versuche ich sehr, sehr viel zu machen. Also da sind so, ja, da passiert sehr viel in der Produktion. Und bei dem Album habe ich wirklich mich so gut wie möglich versucht zu beschränken auf simple Strukturen und Melodien, die wehtun. Ja.
Ja, das war auch, fand ich sehr spannend, dass gerade so dieses, also was mir halt sehr aufgefallen ist, sind diese Streiche, dass die sich wirklich durch so jeden Song durchziehen. Hast du die selber aufgenommen? Also spielst du Cello oder?
Ich habe tatsächlich eine Geige und ein Cello im Studio gehabt in Hannover. Ich bin ja viel in Hannover auch gewesen. Ich bin echt schlecht. Also ich bin sowieso in allem, was ich tue, eigentlich schlecht. zumindest amateurhaft, sage ich mal. Also das Einzige, wo ich sagen würde, wo ich eher gut bin, ist Schlagzeug, weil mit Schlagzeug habe ich mit 9 Jahren angefangen. Ich habe immer schon gesungen, mein ganzes Leben lang. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals einen Tag in meinem Leben gegeben hat, wo ich nicht gesungen habe. Auch wenn es nur Bullshit ist. Mhm. Aber irgendwas trellere ich immer vor mich her. Und ich habe dann sehr, sehr früh irgendwie Gitarre und Klavier und sowas dazugelernt und dann noch alles Mögliche, was mir in die Hände fällt halt. Und Cello ist irgendwie mein Herzinstrument. So, ich liebe das einfach, das zu hören. Und ich habe, als ich mein Studium gemacht habe, auch einen Dozenten gehabt, der Cellist gewesen ist. Und der hat mich da so ein bisschen rangeführt und ich habe relativ schnell Bogenhaltung und sowas gelernt und ich könnte niemals live spielen, auf gar keinen Fall. Aber es würde reichen, um eben so ein paar Passagen einzuspielen. Ein paar Sachen habe ich eingespielt, ein paar Sachen sind gesampled, ein paar Sachen sind einfach zusammen, also am Instrument quasi, am MIDI-Instrument entstanden. Genau, also ich würde komplett lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das eingespielt habe.
Okay.
Genau.
Ja, es ist ja auch relativ düster vom Soundbild, das ganze Album.
Ja.
Was mir dann trotzdem aufgefallen ist, dass es zwischendrin immer mal wieder so hellere Songs gibt, die für mich irgendwie aber, die inhaltlich aber trotzdem nicht unbedingt positiver sind. Also zum Beispiel Apricot. Mhm. Das war so, es ist alles sehr, sehr düster und ich glaube, das ist der sechste Song auf dem Album, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und davor ist alles sehr düster. Und dann kommt so dieser Song, der irgendwie trotzdem ein schweres Thema hat, aber es ist so ein relativ heller, fast schon so tanzbarer Beat irgendwie so. Wie ist das zustande gekommen?
Ich habe mir gedacht, ich kann nicht nur, also ich kann natürlich, ich kann auf jeden Fall, nur schlimme und traurige Musik machen, aber es sind, also ich muss wirklich dazu sagen, es gibt viele Sachen, wo das einfach aus dem Vibe heraus entstanden ist. Und ich finde auch selbst die Sachen, die positiv oder Dur-artig klingen auf dem Album, die tragen für mich trotzdem eine gewisse Schwere. Ich meine, das ist der Titel des Albums. So. Mhm. Es ist genau das und genau darauf wollte ich eigentlich auch so ein bisschen hinaus. Es ist, wie gesagt, ich habe da nicht wirklich einen Plan gehabt, worauf ich hinausarbeite. Ich hatte zum Beispiel erst 12 Songs, dann 14, dann 16, dann 18 und dann habe ich gesagt, was soll der Geiz, wir machen 20.
Ja, ich glaube, ich habe noch die Version mit 18 Songs bekommen und dann weißt du, ach so, okay, es sind noch mehr
geworden.
Da
gibt's noch was, ja. Und allein auch der Song für meinen Sohn ist eben sowas, der, das ist total interessant, weil ein Kumpel von mir zum Beispiel, unterstrich unbenannt, Ein ganz, ganz, ganz enger Homie, den ich schon ewig kenne und der auch unheimlich gute Musik macht. Der war einer der ersten, der so die frühen Songs alle gehört hat. Eigentlich immer, wenn ich einen fertig gemacht habe, hat er die gehört. Und er meinte, er findet das total krass, wie er jetzt das Album schon ein paar Mal durchgehört hat. Und alles ist super sad, alles ist richtig schlimm, aber bei dem Song fängt er erst richtig an zu heulen.
Ja, so. kann ich nachfühlen.
Und
ja.
Das ist irgendwie krass, weil das ist halt ein super positiver Song. Ja. Es steckt natürlich sehr viel Selbstzweifel von mir trotzdem auch drin. Kriege ich das alles hin? Schaffe ich das, dass ich dir ein guter Vater bin und so weiter und so fort? Auch wenn ich das gar nicht unbedingt sage, aber es schwingt halt irgendwie mit. Mhm. Und das ist aber irgendwie krass, weil ich kenne zum Beispiel viele Leute, die hören nur so positive Mucke, nur so Sunshine-Musik und sowas. Und die sagen mir aber auch, dass die dabei voll gut heulen können. Und das ist halt, ich glaube, das ist halt das Ding so, dass auch was Fröhliches kann dich total zum Weinen bringen. So, weißt du, auch wenn es Freudentränen sind oder was. Aber also ich kann zum Beispiel auch nachempfinden, dass man bei was Fröhlichem heult, weil man halt selbst nie besonders fröhlich war. Mhm. So, und dann sich nach diesem Gefühl eben sehnt. Also so geht es mir zumindest ganz, ganz extrem. Ja, ich denke, dass diese Ausgewogenheit auf dem Album ist eben für mich ein ganz wichtiger Faktor gewesen, dass das für mich auch funktioniert. Ich hatte nämlich genau dieses, um nochmal auf die Versionen zurückzukommen eben, es gab eben 12 Songs und ich habe gemerkt, da fehlt noch was. Das ist es noch nicht. So, und dann wieder einen neuen Song gemacht und dachte, ah ja, das ist schon cool, alles insgesamt angehört und dann wieder gemerkt, das ist es noch nicht, da fehlt immer noch was irgendwie. Und so letzten Endes, wie es jetzt ist, kann ich für mich auf jeden Fall guten Gewissens da rausgehen und sagen, okay, das ist rund geworden, so alles in allem. Und natürlich, gerade instrumental hängt das alles irgendwie zusammen. Der letzte Song war eigentlich der erste Song. Aber ich habe das dann umgeworfen und habe mir gedacht, ich könnte mit einem Positiven rausgehen, aber das wäre nicht meine Natur.
Ja. Also,
und deswegen habe ich mich am Ende dafür entschieden, dass der Song eben zu den Sternen wirklich am Schluss nochmal kurz das Herz aufreißt.
Ja. Genau. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Grund, weswegen ich gerade bei dem Song für deinen Sohn, das schönste Stück Musik heißt ja, weil davor halt auch alles sehr, sehr düster ist und man merkt so dieses so, okay, da ist ein Mensch, der ist durch sehr, sehr vieles durchgegangen und irgendwie ist dann jetzt aber, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass so die Geburt von deinem ersten Kind, dass das irgendwie so ein veränderndes Ding einfach in deinem Leben war.
Ja.
Und ich glaube, deswegen hat das auch einfach so krass berührt, weil man dann halt so gemerkt hat, so okay, davor ist da passiert sehr viel Schlimmes und es ist alles sehr, sehr düster, aber so man freut sich dann quasi auch so ein bisschen mit an diesem Punkt, wo man so richtig so, ah, voll schön. Und auch der Song davor, Ihre Welt, was ja so ein bisschen so ein, quasi wie so ein Appell an dich selber ist,
genau,
so hey,
ja.
so du musst dich jetzt mal hier zusammenreißen, du kannst nicht die ganze Zeit irgendwie depressiv und traurig sein,
weil
du für deine Familie irgendwie da sein muss.
Ja.
Und ich glaube, das war für mich wirklich so ein Twist in diesem Album, der so super schön war, weil es einfach so diese Hoffnung auch gegeben hat. Und ich finde es immer schön, wenn Musik eben nicht nur runterzieht, sondern auch irgendwie so ein Ausblick hat, so okay, aber irgendwie wird ja alles gut.
Ja, voll.
So,
ja.
Das gibt einem ja auch als Konsumentin einfach ein gutes Gefühl. Aber ja, würdest du sagen, dass du Musik auch anders machst, seit du irgendwie Vater bist? Also dass du irgendwie, also ich habe mir halt gedacht, so du redest ja auch auf dem Album viel über deine Vergangenheit, auch irgendwie Drogen sind ein Thema.
Mhm.
Hast du im Hinterkopf, dass irgendwann so deine Kinder dann sich denken, die werden das ja irgendwann hören.
Ja.
Hast du das im Hinterkopf, wenn du Musik machst?
Schon, aber ich denke, ich kann nicht viel mehr sein als ehrlich. So, und das ist auch für mich eines der wichtigsten oder das wichtigste Gut, was ich meinen Kindern auch mitgeben kann, eben, dass sie zu sich zumindest so ehrlich sind wie möglich und wenn möglich eben auch der Welt oder ihren Mitmenschen gegenüber so ehrlich wie möglich sind, weil alles andere sperrt dich ein und alles andere verletzt dich irgendwann ganz, ganz unangenehm. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass auch beim Schreiben, also es ist auch das Ding, genau was du sagst. Also ich habe früher zum Beispiel, ich habe nicht eine Sekunde Musik gemacht, weil ich nicht komplett bekifft gewesen bin. Mhm. So, das ging überhaupt nicht klar. Das ging einfach nicht. So, und bestenfalls waren noch andere Drogen mit im Spiel. Ansonsten konnte ich mich halt nicht hinsetzen und irgendwas machen. So. Und ich musste richtig lernen, wieder Musik zu machen, weil das eben ein ganz, ganz anderes Umfeld ist. Ich weiß nicht, jeder, der mit Sucht zu tun gehabt hat, weiß genau, dass wenn er sich dann plötzlich mit Freunden trifft, die eben noch konsumieren oder sonst sowas, das ist so ein unangenehmes Gefühl und so ein krasser Kampf, da rauszukommen, nicht wieder in den gleichen Trott zu verfallen. Und beim Musikmachen war es die ganze Zeit, ich war super hibbelig, was mache ich mit meinen Händen so? Warum ist in meinem Mund kein Joint? Wieso kann ich hier jetzt nicht irgendwas trinken und so? Und das musste ich wirklich lernen. Also so die ersten Sessions, die ich im Studio hatte, bin ich relativ früh immer wieder nach Hause gefahren, weil ich gemerkt habe, mir fällt die Decke auf den Kopf. So. Mhm. Und ich muss aber sagen, dadurch, dass die Entscheidung, mit allem aufzuhören, aus mir herauskam und nicht irgendwas Gezwungenes gewesen ist, hat das Ganze, glaube ich, sehr viel einfacher gemacht. So, dass ich eben willensstark genug gewesen bin, zu sagen, mir reicht's jetzt langsam. So, ja, ich denke, das ist so ein Punkt, warum ich dann eben auch die Musik so machen kann, wie ich sie mache und auch mich nicht schämen muss oder so, dass meine Kinder das irgendwann hören und da dann sagen, Papa, aber du rauchst doch gar nicht, du trinkst doch gar nicht,
du machst
doch
das. Du bist gar nicht real.
Ja, genau, du bist gar nicht real.
Das war der Realness-Vorwurf von den eigenen Kindern dann in 10 Jahren.
Ich habe meinem Sohn tatsächlich das, der wird jetzt 4, das Lied für ihn gezeigt.
Ja.
Und der war echt, das war super süß, weil ich habe ihm gesagt, hier, ich habe ein Lied für dich gemacht und ich habe ihm dann, er hat einen kleinen CD-Player und habe ich ihm das angemacht und ihm den vorgespielt und er war so richtig, oh, danke Papa.
Oh, süß.
Und das war halt so mega cool, irgendwie diese Reaktion zu sehen. Er hat ihn nicht zu Ende gehört, er hatte keinen Bock mehr ab der Hälfte, so hat er irgendwas anderes gemacht, angefangen zu spielen oder so. Aber da war so eine Appreciation auf jeden Fall da und das war für mich das größte Lob überhaupt. Also das war... Da war das ganze Album für mich dann so, okay, ich habe das richtig gemacht, ich habe was Gutes gemacht. So.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch in ein paar Jahren, wenn dann da auch mehr Aufnahmefähigkeit irgendwie da ist, das bestimmt auch nochmal was anderes ist, wenn man dann ein bisschen erwachsener auch wird und sich das dann nochmal anhört und dann so das auch richtig versteht, was auf diesem Album generell und dann bei diesem Song passiert. Ich glaube, das... kann bestimmt ein sehr krasser Moment sein, auch dann.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Aber ja, was ich mir auch an dem Punkt bei dem Album gedacht habe, ist, dass für mich ist halt auch so, ich habe Eltern, also vor allem meine Eltern, ja auch immer als sehr psychisch gesunde Menschen irgendwie wahrgenommen, auch in meinem Umfeld. Klar wusste man irgendwie so, gibt da auch ganz andere Familienverhältnisse. Mhm. Aber ich fand das da auch so krass zu sehen, so okay, auch Eltern sind irgendwie normale Menschen und haben so ihre Struggles. Mhm. Wie würdest du das bei dir jetzt beschreiben? Ist das jetzt so seit der Geburt deines Sohnes, dass du so bist, so ja man, alles top, alles gut oder?
Boah, es ist halt extrem krass, wie man als junges Elternteil einfach super krass in seine Kindheit zurückgeworfen wird, sofern man ein fühlender Mensch ist. Es gibt einfach auch viele Eltern, die sind einfach scheiße zu ihren Kindern, weil sie es nicht anders gelernt haben und weil sie auch keinen Weg haben, das irgendwie anders zu reflektieren oder so. Aber ich denke, da bin ich doch sehr reflektiert und ich habe meine Eltern auch immer als, wie soll ich das sagen, als schon positiv empfunden, so meine Mutter vielleicht weniger als mein Vater, auch wenn mein Vater eigentlich derjenige ist, der mit der ganzen Scheiße konfrontiert gewesen ist. Also meine Mutter auch, ich will ihr das nicht absprechen, so, die hatten beide auf jeden Fall ihren Struggle. Aber mein Vater ist eben ein extrem künstlerischer Mensch gewesen, der ist in der schlimmsten Familie einfach groß geworden, war immer das schwarze Schaf und hat dann von seiner späten Jugend halt immer mit Drogen und Alkohol Probleme gehabt. Ganz viele Krankenhausaufenthalte hinter sich gebracht und solche Geschichten. Und mit meiner Mutter eben auch einfach ein hartes Los gezogen, sage ich mal. Oder die gegenseitig. Also mein mittlerer Bruder hat mal gesagt, dass seiner Meinung nach hätten die einfach keine Kinder kriegen dürfen. So, weil uns allen hat das nicht besonders, also wir sind drei, uns allen hat das nicht besonders gut getan, dass die beiden eben eine derartige Beziehung geführt haben. Ich muss sagen, dass man, wenn man dann ein Kind bekommt, viel mehr Verständnis hat für seine Eltern und viel, viel mehr merkt, oh fuck, deswegen. Mhm. Ah, das habe ich gemacht. Oh, deswegen sind die so drauf gewesen. Mhm. Und das Allerschwierigste an der ganzen Geschichte ist, nicht in die gleichen Muster zu verfallen, in die man halt kennt von seinen Eltern. Weil ganz, ganz oft gibt es Situationen, wo ich merke, oh, ich bin gerade meine Mutter oder oh, ich bin gerade mein Vater oder ich bin eine Mischung aus beiden. Mhm. Bin ich halt auch, aber ja. Das darf man sich natürlich auch nicht aberkennen. Aber es ist schon, das ist meines Erachtens an der Erziehung von Kindern wirklich das Schwierigste. Mhm. Nicht seine eigene Erziehung mit einfließen zu lassen. Voll viele, die ich kenne, die wollen das. Die wollen unbedingt, dass ihre Kinder so erzogen werden. Ich halte das für den größten Fehler, weil du wiederholst damit einfach etwas. Und jetzt seien wir mal ehrlich so, keinem von uns geht es wirklich gut. Mhm. So, wir haben alle krasse Struggles. Jeder Mensch hat so viel komplexe Probleme in seinem Leben, mit denen er tagtäglich sich auseinandersetzen muss. Ob das Traumata aus der Kindheit sind oder ob das aktuelle Sachen sind, ist völlig irrelevant. Aber wir haben alle Probleme. Mhm. Und zwar wirklich nicht wenig. So. Und wenn ich mir dann einrede, dass wenn ich mein Kind so erziehe wie mich selbst, dann wird alles besser oder dann wird alles genauso gut, dann ist das halt einfach eine blanke Lüge. So. Und ich kann nur meinem Kind etwas Besseres bieten als mir selbst, wenn ich ihm nicht den gleichen Bullshit erzähle, wie meine Eltern mir erzählt haben. So. Anders kann es einfach nicht funktionieren. So, und das heißt gar nicht, dass ich mein Kind verhätscheln muss oder was auch immer, sondern es geht einfach lediglich darum, eben genau diese Muster, diese Verhaltensweisen, wenn irgendwas nicht nach meiner Pfeife tanzt, muss ich rumschreien oder muss ich schlagen oder sonst was, das nicht zu wiederholen. Das ist einfach, und ich bin geschlagen worden viel, und es gibt da gewisse Dinge, die einfach nicht mehr veränderbar sind. So, ich weiß darum und ich weiß, dass die Sachen so sind und ich gewisse Dinge in mir drin habe, die ich nicht mehr loswerde, weil das eben einfach auch ein großer Teil meiner Persönlichkeit geworden ist. Und da kannst du noch so viel Therapie machen. Das wird dir auch jeder Psychologe und jeder Psychiater bestätigen, dass gewisse Wunden gehen nicht mehr zu. Mhm. So, und das Einzige, was ich machen kann, ist wirklich in dem Augenblick, in dem ich merke, da kippt gerade ein Schalter um, mir die kurze Zeit zu nehmen, durchzuatmen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus dem Raum oder ich mache jetzt irgendwas anderes oder keine Ahnung. Es gibt ganz, ganz viele Coping-Methoden, wo man da eben mit umgehen kann und davon eben wegkommt. Aber ansonsten sehe ich da, wie gesagt, also wenn man das gleiche Ziel verfolgt wie seine Eltern, dann fährst du gegen eine Wand irgendwann. Mhm. Und es gibt viele, die da einfach drüber hinwegsehen und das ignorieren, aber da bin ich wirklich zu sensibel für, als dass ich das könnte. Weil auch ich sehe mein Kind und ich sehe, wenn mein Kind leidet und das kann ich nicht. So, das ertrage ich einfach nicht. So. Ja.
Ich glaube, also viele sagen ja auch, dass sie sich wünschen würden, dass die Menschen, bevor sie Kinder bekommen, erstmal in Therapie gehen. Mhm. Weil ich glaube, das ist tatsächlich was sehr hilfreich ist für sehr viele Beteiligten, dass man sagt, okay, man arbeitet erstmal so genau diese eigenen Sachen, die einem mitgegeben wurden, vielleicht von den eigenen Eltern, arbeitet die erstmal auf, damit man die eben nicht überträgt. Ja. Aber ja, hast du auch Therapie gemacht? Oder?
Oh ja. Ich glaube, das erste Mal in Therapie gewesen bin ich mit 14 oder sowas. Ich habe, das ist auf einer Realschule gewesen, da habe ich, das ist so ein bisschen eine absurde Story eigentlich. Ich habe Drogen verkauft, aber eigentlich wusste das niemand. Und dann wurde mir aber vorgeworfen, dass ich Drogen verkaufe, weil jemand gepetzt hat quasi. Mhm. Und ich habe das natürlich dementiert, wie ein 14-Jähriger das macht. Und wurde dann ohne Beweislage quasi der Schule verwiesen, nur halt auf Hörensagen. Natürlich hatten sie recht, so das will ich gar nicht sagen. Aber damit einher ging eben, dass ich eine Therapie besuchen muss. Mhm. Und bin dann auf eine andere Schule gekommen, auch in einer anderen Stadt und war halt so völlig lost. Und das war mein erster Kontakt mit Therapie. Das war mehr so Gesprächstherapie und es war schon ganz interessant. Aber letzten Endes muss ich sagen, dass das, glaube ich, eher dazu geführt hat, dass ich mich noch mehr verschlossen habe in der Zeit. Mhm. Als Jugendlicher bin ich ein richtiger Bastard gewesen. Ich habe nur Scheiße gebaut. Also ich habe mit Drogen super viel zu tun gehabt. Ich habe in 9 Jahren meinen ersten Joint geraucht. Also so, ich bin sehr, sehr früh an ziemlich viel Scheiße einfach dran gekommen. Hatte allerdings dann bis 2021 so das meiste durch und konnte mich dann wieder davon lösen, von den meisten zumindest. Super viele Prügeleien, ganz, ganz viele kriminelle Geschichten. Ich habe viele Dinge getan, worauf ich nicht stolz bin. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich dadurch der bin, der ich heute bin, und auf den bin ich schon ein bisschen stolz. So, und von daher ist das alles, es gehört halt dazu, mein Gott, also es ist, ich kenne niemanden, der nicht irgendwie eine befleckte Weste hat, so. Und wir haben alle auch irgendwie Scheiße gebaut. Ich habe auch viel Scheiße gebaut, die wirklich harte Konsequenzen hatte, und deswegen ist das auch gut, glaube ich, also dass ich daraus dann eben ein bisschen lernen konnte. Um Therapie zurückzukommen, die nächste Therapie habe ich dann, glaube ich, mit 17 oder 18 angefangen. Gruppentherapie oder sowas habe ich nie gemacht, und ich habe auch niemals einen Entzug gemacht. Ich hatte mal so einen Sozialpädagogen an der Hand, der wurde mir vom Gericht zugeschrieben, weil ich eine Zeit lang auch vor Gericht dann gesessen habe, weil halt irgendwelche Leute haben geplaudert. Und der war dann für mich, ich glaube, ein Dreivierteljahr zuständig, und dem musste ich dann immer alles erzählen, was ich mache, und musste ihm so kleine Texte aufschreiben, wie ich mir mich in 10 Jahren vorstelle und so solche Geschichten. Der hat mich dann immer so ein bisschen an der Hand gehabt und gesagt, was ich lieber nicht machen sollte, was ich machen sollte. Und der hat aber auch so, der war nicht so verurteilend, sondern der war schon eher so, dass der gesagt hat, ja, ich weiß, du kiffst halt, oder ich weiß, du tickst halt mit Teilen oder was auch immer, aber es gibt noch andere Wege. So. Versuch's mal anders irgendwie. Und da, also der war eigentlich ein Arschloch, aber letzten Endes hat er mir auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Aber ich muss wirklich sagen, der mir am meisten durch den ganzen Struggle durchgeholfen hat, war mein Dad und meine Brüder. Auch wenn ich mit denen habe ich nicht viel zu tun gehabt, lange Zeit. Aber es war eher so dieses, ich habe entweder ein krasses Negativbeispiel vorgelebt bekommen, oder aber durch meinen Vater, also der war auch ein krasses Negativbeispiel, aber er ist ein unfassbar belesener Typ gewesen. Schweineintelligent, also mit Abstand einer der interessantesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Ich glaube, da gibt es einfach nicht so viele, die seinem Kaliber entsprechen. Und der hat einfach sehr, sehr viel sich mit Psychotherapie, Psychoanalyse und so weiter auseinandergesetzt. Und der hat mir sehr, sehr früh, in wirklich frühen Kindsjahren schon gesagt, weinen ist gesund. Und wenn es dir schlecht geht, dann musst du weinen, dann musst du schreien, dann musst du alles rauslassen. So, und dadurch habe ich immer schon einfach einen sehr engen Bezug zu meinen Gefühlen gehabt. So. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo Maskulinität voll wichtig war. So. Ich bin unter Russen, Polen, Libanesen, Afghanern groß geworden. Und da gab es schon harte Machtkämpfe und harte, du musst dich durchsetzen und zeigen, dass du der Stärkere bist. So. Und deswegen musste ich eben diese Seite mir irgendwie auch aneignen und musste eben irgendwie ein bisschen zusehen, dass ich, wenn ich mit meinen Freunden bin, die Zähne zusammenbeiße und irgendwie in den sauren Apfel beiße. Aber hatte eben die Möglichkeit, bei meiner Familie irgendwie mich frei zu fühlen und halt loszulassen. So. Und dafür bin ich einfach todesdankbar, dass ich halt diese Möglichkeit gehabt habe, von meinem Vater da viel zu lernen. Es ist viel auch grenzwertig, was er geglaubt hat oder was er vertreten hat, aber sehr, 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 sehr viel davon war einfach auch wirklich unglaublich wertvoll und hat mir eben da sehr geholfen, einfach irgendwie einen schmalen. Das ist eben auch wieder dieses tragische Heiterkeit-Ding. Das ist so, es ist halt sehr zwiegespalten, mein ganzes Leben schon immer gewesen. So. Ja. Es gab immer diese Gratwanderung zwischen echt viel Scheiße und ich will eigentlich nur heulen und in den Arm genommen werden.
Ja,
so.
Ja, zu dem ganzen Thema mit Drogen und Sucht ist ja auch sehr viel auf dem Album gelandet. Ich glaube, das war wertlos, wo du es auch irgendwie so, glaube ich, auch auf Instagram irgendwas dazu geschrieben hattest. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Konzept, man schreibt einen Song, wo es eigentlich über Sucht geht und verpackt das in so, wenn man nicht genau hinhört, hört es sich an wie ein Heartbreak-Love-Song. Ja. Ja. Was ja auch so ein bisschen so, mir fällt dann halt auch immer als erstes so Tour MDMA ein.
Ja.
Warum hast du so dieses Bild gewählt, dass du gesagt hast, okay, ich verarbeite das eben in so einem toxischen Beziehungsdingsbums?
Ich muss echt sagen, ich empfinde das so. Also ja. Ich fühle das so ein bisschen so. Ich muss zum Beispiel sagen, als ich aufgehört habe zu kiffen, so die ersten Monate, wo ich noch geraucht habe, war schon so, als würde da immer eine Stimme in mir drinnen was sagen, die aber super alienartig war. Die hatte gar nichts mit dem zu tun, was in mir drinnen vor sich gegangen ist. Weil ich wusste nämlich genau, ich habe keine Kohle, ich habe nichts zu essen im Kühlschrank, mein Mitbewohner und ich haben die Miete noch nicht bezahlt und ich habe aber gerade für 150 Euro Gras geholt. So, warum? Was mache ich da? Und ich habe Schmerzen in der Lunge und ich kann nicht richtig pennen und trotzdem ist da irgendwie jemand in mir drin, der mir immer wieder sagt, los, du musst los, bau ein, mach jetzt, zieh durch so. Und voll viele Leute sagen mir, oh, das ist doch voll harmlos, kiffen und sowas. Aber dann hört mal ein paar Monate auf. Versucht mal, wirklich davon weg zu sein. Nicht mal 3-4 Tage kurz Detox machen oder sowas, weil das bringt es halt leider nicht. So, das ist so ein bisschen wie 10 Jahre lang arbeiten und dann für 2 Wochen in Urlaub fahren. So. Und du kommst wieder auf die Arbeit zurück und dann bist du gerade erst im Urlaub angekommen, vom Ding her. Wir brauchen eine gewisse Zeit, um zu regenerieren und um runterzukommen. So. Und wir werden, egal welche Substanzen wir zu uns nehmen, ob wir Alkohol trinken, ob wir Zigaretten rauchen, sonst was, oder wenn wir auch Fastfood essen oder was auch immer, wir werden da kontrolliert. So. Und irgendetwas in uns, und es ist halt dieser Urge, irgendetwas zu sich zu nehmen, der buttert dich unter. So. Und mir ist, wie gesagt, da ganz extrem klar geworden, da ist jemand anderes noch. Und es ist halt auch das Ding, warum zum Beispiel viele Drogen, Leute, die sowieso schon einen Hang zu Psychosen, zu multiplen Persönlichkeitsstörungen oder sonst was haben oder zu so dissoziativen Sachen, warum die dann viel, viel leichter da reinrutschen, weil das dir nämlich etwas vorspielt, weil das dir ein Part der Realität gibt, der eigentlich nicht da ist. So, und dann gibt es wieder voll viele Leute, ich bin zum Beispiel voll der krasse Psychonaut gewesen, ich war so voll viel auf LSD und Pilzen und habe voll die kranken Trips geschoben und es war auch voll geil, aber wenn man drüber nachdenkt, ist das eben nicht die Realität. Es ist nicht das, was tatsächlich da ist. Auch wenn es da super viel Literatur drüber gibt und super viele Leute, die sagen, eigentlich ist das erst und das ist das Wahre, aber es ist einfach nicht so. So, das, was wahr ist, ist da, wenn dein Körper komplett still und nüchtern ist. So, das ist die Realität und nicht mehr und nicht weniger so. Weil der Rest spielt dir etwas vor und spielt dir eine Person vor, auch dich selbst. Du bist dann nicht du. So, du bist erst du, wenn du wirklich am Boden zerbrochen liegst und erstmal 3 Wochen lang geschwitzt hast, weil die ganze Kacke aus dir raus ist, so. Und das Ding ist, ich verteufle Drogen überhaupt nicht. Das ist gar nicht so, dass ich sage, boah, das ist alles voll grauenhaft oder sowas, nimm das nicht, mach das auf keinen Fall. Ich würde jetzt niemals losgehen und den Leuten sagen, weil das wäre auch voll heuchlerisch so. Ich habe halt mein ganzes Leben lang Drogen genommen, so. Warum soll ich dir jetzt was erzählen darüber, so? Wir haben in der Familie meiner Freundin gibt es halt auch ganz viele solche Fälle, so. Und da wäre ich der Letzte, der da hingeht und sagt, kiff mal weniger oder sauf mal weniger oder sowas, so. Weil das liegt einfach nicht in meiner Macht, so. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ich bin von selbst an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich muss das und ich will das jetzt nicht mehr machen, so. Und wenn man das schafft, so, dann ist, denke ich, der Anstoß, der beste Anstoß gefunden, um wirklich dann auch davon wegzukommen, so. Genau, aber warum ich das gewählt habe, ich mag es einfach auch super gerne, Metaphern zu schreiben, und es macht mir unglaublich viel Spaß, Dinge zu, gar nicht zu konstruieren, weil für mich ist das total real und total ehrlich, aber eben schön einzupacken. So, das ist für mich wie Bilder malen, so ein bisschen. Und ich finde, durch diese Art und Weise zu schreiben, ist es viel, viel einfacher für den Hörer, das abzugreifen und sich damit zu identifizieren und irgendwie abgeholt zu werden, weil wenn ich jetzt voll verkopft die ganze Zeit irgendwie nur über mich schreibe und was weiß ich, wie cool ich bin oder sonst sowas, so, dann ist es schwer, dass da jemand anders sich reindenkt. Wenn ich aber eben ein Bild erschaffe, in dem, und gerade wie du sagst, wenn es eine Liebesbeziehung, eine toxische Beziehung oder sonst sowas ist, da gibt es nun mal leider Gottes viel zu viele Leute, die sich damit identifizieren können. Und genau, und deswegen denke ich, für mich ist das einfach der beste Weg, Dinge auf den Punkt zu bringen. So. Und das ist in ganz, ganz vielen Texten von mir drin. Und auch dieses Sie-Thema, das Album, was ich davor gemacht habe, das zieht sich bei mir komplett durch alles, was ich schreibe. Es ist einfach immer da. Und die Sie steht für alles. Sie kann echt alles sein.
Ah, okay.
Ja, was es kann auch mal eine Frau sein. Also es ist auch das Ding so. Es ist, ja.
Ja, was ich auch, was mir auch noch aufgefallen ist an so Metaphern oder Bildern, was sich so ein bisschen durch das Album durchzieht, ist so Der Teufel. Du hast ja auch den Song Herr der Fliegen und ich habe mich dann noch zur Vorbereitung ein bisschen belesen über den Roman. Ich weiß nicht, ob dass du auf den Roman von William Golding anspielst, und ich muss sagen, mir hat der Titel was gesagt, habe ich nie gelesen. Ja. Ich habe mir die Wikipedia-Zusammenfassung durchgelesen.
Ja, reicht ja auch.
Reicht. Ich glaube, ich habe ungefähr einen Abriss bekommen, aber ja, genau, irgendwie war ich dann so, okay, was hat das damit auf sich, so dass so sehr oft so Satan oder der Teufel bei dir stattfinden? So, wo kommt das her?
Das ist auch total interessant, finde ich, weil ich bin halt null religiös, also wirklich ganz und gar nicht. Und jetzt kommt wieder mein Vater ins Spiel. Mein Vater ist auch absolut null religiös gewesen. Er ist ein totaler Science-Fiction-Fanatiker gewesen. Also der hat wirklich akribisch geordnete Science-Fiction-Bücherregale in seiner Wohnung stehen gehabt. Eigentlich 90% seiner Wohnung bestand aus derartigen Büchern. Das heißt also eigentlich sehr weit weg von Bibel und so weiter und so fort. Aber er ist natürlich in einer christlichen Familie groß geworden. Der ist in den 50ern geboren und da war es eben gang und gäbe, dass man im Dorf auch zur Kirche geht und mit dem Pfarrer spricht und so weiter und so fort. Und er hat das auch immer genossen, auch ins späte Alter noch. Und der hat mein Leben lang Bibelverse zitiert. Mhm. Und das aber gar nicht so preach, sondern denk mal drüber nach. Mhm. Was könnte das bedeuten? Oder was meinen die denn damit so? Und das ist total krass. Der hat die Bibel mehrere Male gelesen und hat wirklich, in seiner Wohnung hatte er etliche Versionen der Bibel mit, und bei ihm war immer so das Ding Post-its, so kleine Zettelchen, wo er sich irgendwelche Notizen drauf gemacht hat, und die Bibel war komplett voll bunt mit diesen Dingern. Und nicht nur das, also nicht nur die Bibel, etliche andere Bücher auch, aber bei der Bibel war es für mich so sehr bezeichnend, weil dann hat es für mich auch voll Sinn gemacht, dass er so viel darüber wusste. Und Lieblingsbeschäftigung meines Vaters war sonntags, wenn die Zeugen Jehovas geklingelt haben, die Tür aufzumachen und sie reinzubitten. Mhm. Und dann hat er sich erstmal so eine Stunde lang mit denen über die Bibel unterhalten, und die sind sehr entgeistert immer gegangen. und das ist halt, finde ich, also das war für mich auch immer sehr interessant im Laufe meines Lebens, weil wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, bevor das lief, dass wenn jemand in einer Religion, in einem Glauben oder sonst was seinen Frieden findet, dann ist das für mich absolut cool. Und dann sollst du auch glauben, was du willst. So, solange du dich darin aufgefangen fühlst und du da etwas Gutes draus ziehen kannst, ist das das Beste, was einem passieren kann, dass man an etwas glaubt. Aber sobald es halt fanatisch wird, wird es einfach kritisch und dann wird es schwierig. Vor allem, wenn ich halt Leuten erzählen will, dass das, was ich da sage, die absolute Wahrheit ist. Mhm. Weil die existiert nun mal halt auch leider Gottes nicht. Zumindest nicht wirklich objektiv oder beziehungsweise nur subjektiv betrachtet. Objektiv muss man eben da, muss man sich von entfernen auf jeden Fall. Und genau, das habe ich durch meinen Papa so sehr stark mitgekriegt, dass da eben eine krasse Diskrepanz herrscht zwischen dem, was in der Bibel steht, dem, was tatsächlich passiert und dem, was Leute glauben und was eben da drin steckt. Aber für mich war immer klar, von wegen, was meinst du, was das bedeutet? Diese Metapher eben, die Bibel einem gibt und die vielen Geschichten, die da drin stehen, die natürlich nicht wortwörtlich zu nehmen sind, so, sondern eben auch nur Sinnbilder sind, wie in der Musik, dass auch nur Sinnbilder sind. So. Deswegen, also diese gesamte Übertragung bei mir mit Metaphern hat viel eben da hergeleitet. Und deswegen macht es für mich extrem viel Sinn, Gott und Satan in meinen Songs vorkommen zu lassen, weil diese Ambivalenz, um wieder auf die tragische Heiterkeit zurückzukommen, ist eben immer gegeben. In unserem Leben ist alles irgendwie bipolar. So, alles besteht immer aus mindestens zwei Dingen. So, und das ist dann eben gut und böse. Und bei mir ist der Satan eben in manchen Songs jemand, der mich verfolgt und der mich irgendwie einholen will, aber auf der anderen Seite ist er auch oft die Zuflucht und die Hilfe für mich und der Grund, warum ich mich zu etwas hinbewege. So, und ich weiß nicht, ich habe einen Song mit MXP, Oben im Himmel, der zeigt halt so ein bisschen die andere Seite, dass ich mich natürlich auch dahin sehne, so, und dass ich mir wünsche, dass alles irgendwie gut ist und dass alles irgendwie super ist, so. Nur das Gegenteil ist eben oft der Fall. So, es ist eben öfter der Satan da als der liebe Gott. Mhm. Genau. Und gerade in einer Welt wie unseren ist eben dieses Bild des Teufels auf jeden Fall viel, viel mehr vertreten als das Göttliche. So. Mhm. Und ich finde, es ist eine coole, also es ist so, ne, das ist so, es ist auch sehr greifbar dadurch, ja, weil man halt sofort weiß, wovon gesprochen wird irgendwie. Auch wenn vielleicht nicht wirklich das gemeint ist, aber bei Herr der Fliegen, um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe mich tatsächlich weniger von dem Buch inspirieren lassen, mhm, als von der tatsächlichen Bezeichnung, weil man schon in der Bibel und dann später auch im frühen Mittelalter und sowas, der Herr der Fliegen ist quasi einfach ein Alias des Teufels. Mhm. Genau, also einfach eine, wie der Beelzebub oder was, ja, auch immer.
Ja, das habe ich dann auch gelesen, war mir davor wirklich nicht geläufig. Ja. Aber ich dachte mir nur so kurz, okay, muss ich mir jetzt Sorgen machen, kehrst du irgendwie zum Satanismus über?
Ist auch wieder interessant, weil ich auch ja den Kontext mit den Zombies habe und sowas. Ja, also es ist halt, es ist schon cool irgendwie. Ich finde es halt einfach immer interessant, wenn Denkanstöße gegeben werden. Mhm. So. Und damit will ich gar nicht sagen, dass ich dem verfallen bin oder was auch immer, so überhaupt nicht. Aber ich finde es interessant, wenn eben Leute Sachen in Frage stellen. Mhm. Nicht unbedingt alles. Es gibt viele Dinge, die sollte man einfach nicht in Frage stellen, weil sie schon seit vielerlei oder vielen Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten bewiesenermaßen gibt, die auch nicht wegzudenken sind, worauf man sich auch beziehen will. Aber es ist immer gesund, Zweifel zu haben.
Mhm. Bevor wir jetzt hier einmal zum Ende kommen, wie gesagt, es werden noch 11 Monate lang, ja, jeden Monat Songs von dem Album rauskommen. Yep. Arbeitest du nebenher schon an anderen Musikprojekten oder sagst du so, wir schließen das erstmal ab, bevor was Neues kommt?
Also, mir hat vor kurzem jemand geschrieben, der meinte, er findet das ganz cool, was ich mache und sowas und freut sich voll, wenn wieder neue Sachen kommen so. Und arbeitest du zufälligerweise schon an was Neuem? Und da habe ich gesagt, ich arbeite nie nicht an was Neuem. Mhm. Also es gibt, wie gesagt, diese Zeit 2020 bis, ich würde sagen, 22 ungefähr in dem Dreh, da habe ich einfach nichts gemacht. So. Und ich habe auch immer mal wieder schöpferische Pausen, die auch wichtig sind. So. Mhm. Auch sich selbst das einzugestehen, ich kann jetzt einfach nichts machen, ich will jetzt nichts machen. Das nervt mich jetzt, diese Scheißmusik. Aber ja, ich bin jetzt momentan 2 bis 3 Tage die Woche im Studio und ich habe jetzt für das neue Projekt knapp 10 neue Skizzen fertig. Also es ist okay, schon sehr, sehr viel.
Das ist quasi eine kleine EP für dich.
Ja, möglicherweise läuft es auch wieder auf ein Album hinaus, aber momentan fühlt es sich noch nicht so an. Es sind ein paar Features, mhm, diesmal auch drauf. Da habe ich ja auf, ja, dem Album wirklich bewusst dann drauf verzichtet, weil es einfach so persönlich geworden ist. Die einzigen Features, die drauf sind, sind Hermann Hesse ganz am Anfang, ja, und mein Vater ganz am Schluss. Also, ja, das sind so die einzigen Sprechbeiträge, mhm, quasi. Genau.
Okay, dann bleiben wir gespannt. Wir hoffen, dass die Songs nicht auf deiner Festplatte versauern,
nicht,
sondern auch tatsächlich rauskommen.
Ich sehe zu.
Und dann bedanke ich mich für das Interview und schön, dass du hier warst.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank dafür.
Macht's gut da
bye
draußen.
Bye.
Tschüss. Backspin. Podcast.